Ja, definitiv. Also es kommt häufiger vor, dass man mit den Kindern dann natürlich auch den Gang zur Toilette zusammen erledigt. Und wenn dann natürlich ein Tor fällt, was häufig der Fall ist, ich sage schon manchmal, ich gehe jetzt mal, dann fällt vielleicht endlich das entscheidende, erlösende Tor.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Ja, Brückengeflüster, die 153. Folge. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute mit natürlich wieder prominenter Besetzung. Wir haben uns ins Boot geholt Thomas Tommy Reichenberger, den ehemaligen Kapitän des VfL und Torjäger, zugeschaltet von zu Hause aus. Und auch live im Studio bei uns zu Gast André Eckhardt. Ein Organisator, Mitinitiator der Joe Enox Kindertribüne. Was das alles so auf sich hat und wie die Kindertribüne eigentlich damals entstanden ist, wissen vielleicht viele gar nicht mehr. Das wird uns alles André Eckhardt heute erzählen im Gespräch. Und im Studio frisch aus Aue zurück als Berichterstatter Benjamin Kraus, mein Kollege. Hallo Benni.
Hallo, moin.
Und mein Name ist Stefan Alberti und wir wollen uns heute Abend zunächst mal über die Aktualität unterhalten. Benni, du warst gestern in Aue im Erzgebirge 1:1. Schilder uns mal deine Eindrücke.
Ja, erstmal vielleicht vorweg, wenn ich irgendwie ein bisschen Blödsinn erzähle, dann liegt es vielleicht echt an einer anspruchsvollen Rückreise. Heute 8:12 dauert es mit dem Zug von Aue, Bad Schlema bis zum Osnabrücker Hauptbahnhof. Über lustige Orte wie Stendal oder Hartenstein im Erzgebirge ist schön da, aber es war ein bisschen komplizierter, wieder rauszukommen. Aue ist auf jeden Fall eine Weltreise wert. War erfolgreich. Ich habe ein engagiertes Spiel gesehen, ein gutes Spiel vom VfL Osnabrück, die sich gut eingestellt haben auf diese spezielle Mannschaft, die es schon auch immer mal ein bisschen so auf die harte Tour und manchmal sogar auf die Assi-Tour probiert, um in den Zweikämpfen die Jungs aus der Reserve zu locken. Da sind sie überhaupt nicht drauf eingestiegen, haben sich super freigespielt, clever verhalten in den Zweikämpfen, nicht irgendwas mitgemacht, wenn von der Tribüne auch mal so die eine oder andere Provokation kam und ihren Stiefel darunter gespielt. Am Ende kannst du sogar, wenn man das ganze Spiel sieht, gewinnen. Man muss aber auch sagen, weil dann Aue zum Schluss nochmal aufgedreht hat, ist das Unentschieden auf jeden Fall ein gerechtes Ergebnis gewesen und von der Atmosphäre war es ein Erlebnis. Ich weiß nicht, André, hast du es am Stream geguckt oder wie hast du es erlebt?
Nee, ich war tatsächlich im Grünjäger.
Okay.
Also hallo erstmal in die Runde. Mitte zweiter Halbzeit bin ich eingestiegen und habe das 1:1 dann noch gesehen und dann die komplette zweite Halbzeit und ich muss auch sagen, ich bin vom neuen VfL in dieser Saison überzeugt und da wird was gehen in der Saison.
Das haben viele den Eindruck, das kann man echt vermuten. Tommy hat zumindest das Tor gesehen Sicht eines ehemaligen Mittelstürmers. Geile Hütte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal schönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf wieder. Sehr schönes Tor, nach dem Rückstand so eine Einzelleistung. Auch gerade ein Spieler, der dann reinkommt in so ein Spiel, der, glaube ich, im Moment gut drauf ist und trotzdem wieder nicht von Anfang an spielen durfte, trotzdem dann den schönen Haken machen und am linken Fuß hinten einschieben. Also das war eine ganz saubere Aktion.
Der Felix wirkt dann aber auch gar nicht irgendwie sauer oder so, ne? Ich meine, wie war das früher bei dir, wenn da so ein 36-Jähriger vor dir war, der dann immer gespielt hat und du selber bist eigentlich so heiß und denkst dir, ey, ich muss doch jetzt auch mal hier zeigen, was ich kann?
Aber ich denke schon, also ein paar Mal oder oft genug kam er ja auch letztes Jahr schon rein und hat, glaube ich, immer wieder gezeigt, dass er da sein will. Sicherlich hat er auch mal Schatten, aber auch ganz viel Licht. Also ich finde den Spieler, ich mag den gerne und genau, was du ansprichst, ich finde es auch stark, dass er das einfach positiv verkörpert, dass er sagt, okay, wenn ich gebraucht bin, bin ich da oder wenn ich gebraucht werde. Und genau das hat er gestern auch bewiesen. Ich glaube, dass wenn noch ein Spiel wieder so läuft, dass er dann danach auch mal wieder in der Startelf 2-3 Mal ran darf.
Tommy, der Auer-Kapitän Nazarov, der hat ja nach dem Spiel ein Interview gegeben und dann von einer, hat er so ein bisschen geschimpft, was für eine Kackliga das denn sei. Und doch eher so ein bisschen darauf abgestellt, also Rumpelfußball in der dritten Liga. Er wäre 10 Jahre jetzt in der zweiten Liga gewesen, aber was jetzt hier in der dritten Liga ist, das ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Wie würdest du sowas beurteilen?
Das kann ich auch schwer drauf eingehen. Ich glaube, Daniel Scherning ist da auch ungern drauf eingestiegen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, er ist anscheinend auch ein Kackfußballer, wenn er in der Liga gerade angekommen ist wieder. Ne? Er kennt die von früher auch schon. Ansonsten ist das wirklich ein guter Fußballer, ja. Aber so eine Aussage, ich meine, man muss sich dem Ganzen stellen. Letztes Jahr haben sie da in Aue leider ja, die Liga nicht halten können. Jetzt sind sie da, wo sie dann im Moment hingehören. Und dann müssen sie gucken, dass sie wieder rauskommen, aber nicht durch solche Interviews.
Mhm. Schönes Gehacke, hat er auch gesagt, genau. Als wörtliches Zitat. Ich meine, ja. Das ist, da habe ich mir dann eher gedacht, jo, das war das, was ihr gespielt habt. Ne? Also beim VfL sah das dann schon ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Da war dann Spielkultur zu erkennen. Bei Aue war es dann schon eher so drauf auf den Mann, Zweikampf und dann halt den Ball schnell nach vorne. Ne? André, wie war denn die Stimmung im Jäger? Ging ja schon ganz gut ab, das Spiel, kann ich mir vorstellen. Wie viele Leute waren da und wie ist dann so die Atmosphäre, wenn der Fußball läuft?
Also es waren 50, 55, 60 Leute werden wohl da gewesen sein, geschätzt. Und klar, nach dem Tor, da sind dann die Bänne letztendlich gebrochen. Und ja, es war eine Riesenstimmung, hat Spaß gemacht. Aber natürlich macht es mehr Spaß auswärts im Stadion. Nur leider hatte ich nicht die Möglichkeit, an dem Sonntag dorthin zu fahren.
Mhm. Waren aber doch bestimmt 300, die da waren, muss man auch sagen. Respekt auch, wie viel Stimmung die gemacht haben. Der Gästeblock dort ist gar nicht so einfach gewesen, auch im Sommer, weil es halt mitten in der Sonne ist. Also die hatten auf jeden Fall die ganze Zeit die Sonne im Gesicht und mussten dann auch gucken, dass sie irgendwie was sehen. Aber haben dafür sich dann auch echt gut gewehrt gegen die Auer Übermacht, die dort ja schon auch in ihrem Stadion eine Macht ist, auf jeden Fall. Ja, Tommy, zwei Spiele, vier Punkte, bevor wir nachher nochmal vielleicht eine sportliche Bilanz ziehen, aber das vielleicht mal vorab. So in eine Saison reinkommen, da kriegt man doch als Profi dann noch echt sowas wie Sicherheit und kann sagen, jo, das ist was, wo man doch echt mal drauf aufbauen kann und weiß, dass das erstmal nach vorne geht und nicht nach hinten.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich habe Spiel 1 habe ich im Stadion verfolgen dürfen und auch da hatte ich ja das gleiche Gefühl, das glaube ich ganz, ganz viele mitgenommen haben, dass die Mannschaft Bock hat auf Osnabrück, dass die Mannschaft Bock hat auf den Fußball, der da angeboten wird, auf das wirklich Fußballarbeiten. Das Feuer wurde von unten entfacht ins Publikum und dann geht es ja sehr schnell auch wieder zurück. Also hat man sofort gemerkt, da ist was. Und genau, Ähnliches haben sie auch wieder gestern gezeigt. Man muss in Aue nicht gewinnen. Natürlich fährt man da auch hin und sagt, ey, wir wollen hier 3 Punkte, die sind möglich, aber ich glaube, man kann da erhobenen Hauptes nach den 2 Spielen jetzt erstmal mit 4 Punkten und der Art und Weise, wie man sich schon zusammengefunden hat, kann man in die nächsten Spiele gehen.
Die Euphorie, wie Benni ja gerade schon sagte, die ist natürlich nach so einem Start dann hier entfacht rund um Osnabrück, in Osnabrück. Wie schätzt du denn so, wenn du es in wenigen Sätzen zusammenfasst, was hat sich geändert in der Truppe nach deinem Gefühl gegenüber der letzten Saison?
Ja, man scheint noch ein bisschen homogener zu sein. Die einzelnen Teile passen vielleicht jetzt irgendwie noch besser zusammen. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich zu finden. Immerhin waren noch ein paar Wochen und Trainingseinheiten jetzt dabei. Man hat sich punktuell, wie ich finde, aktuell gut verstärkt. Und ja, wie gesagt, wenn man dann so einen Start hat, ich finde auch die Vorbereitungsergebnisse, die waren durchaus positiv zu bewerten. Das ist auch schon immer so ein Indikator, selbst gegen vermeintlich unterklassige Gegner wurde eigentlich alles recht souverän gewonnen. Der VW-Cup wurde gewonnen. Gut, da schlägt man dann mal einen höherklassigen, aber auch da sieht man, da ist irgendwie ein bisschen was. Und von daher, ich glaube, das Team intern weiß, dass es ruhig weiterarbeiten muss und dass da nicht die Euphorie irgendwie schon in alle Richtungen gehen muss. Aber wenn das Umfeld schon mal da ist, dann ist das einfach für den VfL immer ganz, ganz wichtig.
Okay, lass an der Stelle mal ein kurzes Break machen oder einen kleinen Cut, bevor wir nachher nochmal über das Topspiel gegen Ingolstadt ja vor allem auch sprechen, das am Mittwoch ansteht und vielleicht ein bisschen auch noch so die einzelnen Mannschaftsteile beleuchten, weil da ja sich auch gerade ganz interessante Entwicklungen abzeichnen mit vielen neuen Alternativen und alten Jungs, die so ein bisschen zurückdrängen, aber dazu später mehr. Lass versuchen, mal einen krassen Themawechsel zu machen und über die Joe Enochs Kindertribüne zu sprechen. Da haben wir nämlich einen Mann der ersten Stunde bei uns im Studio sitzen. André Ecker, du warst fast von Anfang an, so muss man es ja richtig sagen, dabei. Erzähl doch einfach mal, wie du so dazugekommen bist und wann.
Ja, genau. Also es war fast zu Beginn. Die Kindertribüne gibt es ja seit 2007 und ich bin dann Ende 2008 dazugekommen. Damals ja noch auf der Westtribüne mit einem Fassungsvermögen von 200 Plätzen. Damals war es so, dass wir dort auch die Einlaufkinder mit untergebracht haben, was jetzt ja nach dem Umzug 2018 Richtung Nordtribüne nicht mehr der Fall ist. Dort haben wir auch nur noch eine Kapazität von 50 Plätzen, die aber in der Regel auch genutzt wird.
Mhm. Was hat dich daran fasziniert? Wieso bist du da eingestiegen und hast gesagt, yo, ey, Kindertribüne finde ich cool, mache ich mit?
Es sind im Grunde genommen zwei Punkte. Einmal natürlich die Liebe zum Fußball, die Liebe zu unserem VfL und die Arbeit mit den Kids, die mir da riesen Spaß bereitet. Seinerzeit war es ja auch noch die lila-weiße Bande. Ich denke, da kann Tommy auch noch das ein oder andere zu erzählen. Der war da ja auch sehr involviert. Das wäre schön, wenn wir sowas auch wieder, ja, letztendlich wieder auf die Platte bringen könnten.
Hm. Ist das wegen Corona so ein bisschen eingeschlafen oder warum ist das gerade nicht so, wird es nicht so gelebt?
Die lila-weiße Bande gibt es also schon länger nicht mehr, weil auch damals die Mitarbeiterin, die federführend dafür verantwortlich war, jetzt andere Bereiche hat und das ist so ein bisschen eingeschlafen, hatte aber nichts mit Corona zu tun.
Ah, okay. Tommy, wo seinerzeit die Joe Enox Kindertribüne ins Leben gerufen wurde, warst du ja auch noch aktiver Spieler. Du hast auch das mitbekommen, wie das alles gelaufen ist. Hast du dir damals eigentlich gedacht, warum wird die eigentlich nach Joe Enox benannt? Könnte ja auch Tommy Reichenberger Kindertribüne heißen, oder?
Ja, da fehlen mir, glaube ich, auch ein paar Spiele.
Das ging ja, genau, der Anlass war im Grunde, dass Joe den neuen Rekord aufgestellt hatte, ne?
Ja, genau. Ich meine, wir brauchen ja nicht über Joe Enox allgemein zu sprechen. Ich glaube, da haben wir alle die gleiche Meinung. Und ich finde das auch total super, dass die Joe Enox Kindertribüne immer noch so heißt oder dass es die einfach noch so gibt, dass der Name im Stadion einfach noch was wert ist. Wenngleich er jetzt bei einem anderen Verein ist, aber ich glaube, dass jeder in ganz Osnabrück den Stab über Joe hält.
Er hat ja auch mal im Interview, das ist gar nicht so lange her, beim letzten Spiel gegen Zwickau, hat er ja gesagt bei uns, dass eigentlich das Größte ist für ihn. Ne? Also Rekordspieler und Erfolge mit dem VfL Osnabrück, irgendwie zweite Liga aufgestiegen, gespielt und so, alles Gute und schön. Aber das Größte ist eigentlich die Kindertribüne, weil eben Kinder Herzensangelegenheit sind und das für ihn einfach so viel wert ist als Auszeichnung und als Anerkennung, dass er das einfach am größten findet. Das sagt ja auch über Joe Enox wieder super viel aus, muss man sagen. Wie hast du das denn als Spieler so empfunden, wenn man da so vorbeigeht und dann ist da der Nachwuchs, ist ja schon auch bestimmt ganz cool, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe mich immer gefreut, weil da die Leute mit mir auf Augenhöhe waren. Das fand ich immer sehr angenehm. Nein, also ich, bei mir ist es ja jetzt auch auf Berufswegen, ich habe es auch sehr, sehr gerne mit dem Nachwuchs zu tun. Ich betreue ja viele Kinder im Jahr und ich habe das auch damals schon genossen, da einfach ja, zu winken, natürlich auch mal einen Applaus zurückzukriegen oder Jubel oder sie. Also es war so ein Zusammenspiel und ich glaube, dass das einige Spieler durchaus positiv genießen.
Mhm. Andrea, erzähl uns doch ruhig mal, wie denn so ein typischer Ablauf bei euch ist. Also ihr trefft euch irgendwie vorher mit denen und dann geht's ins Stadion und ja, ein bisschen muss ja auf die wahrscheinlich auch aufgepasst werden, oder?
Ja, genau. Also wir sind vier ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich letztendlich dann darum kümmern.
Hm. Sag den Namen ruhig mal, dass wir die Leute das auf dem Zettel kriegen.
Ja, das ist einmal die Gisela, das ist einmal die Carina, das bin ich und die Michaela.
Mhm.
Genau. Und dann treffen wir uns eineinhalb Viertelstunden vor Anpfiff, um halt auch noch das ein oder andere zu besprechen, was wir heute entsprechend vorhaben. Mit den Kindern treffen wir uns dann eine Stunde vor Anpfiff hinter der Nordtribüne.
Mhm.
Und die Eltern geben letztendlich die Kinder dann bei uns ab. Und das ist ja auch die, soweit mir bekannt, die einzige Fußballtribüne in Deutschland, wo wirklich Eltern auch nichts zu suchen haben. Und das ist allein das ist schon eine schöne Sache und ein Alleinstellungsmerkmal. Dann ist es so, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, dann würden wir durch den Innenraum, was ja auch immer schon ein Erlebnis ist, direkt am Spielfeldrand, an den Spielern vorbei, an der Ostkurve vorbei, auf die Tribüne gehen, unter Einlaufmusik. Das allein das ja, bringt schon Gänsehaut hervor, nicht nur bei den Kindern, sondern als ich das erste Mal begleiten durfte, selbst bei mir und auch manchmal jetzt noch, ist das immer ein schönes Erlebnis.
Lee und La, wir sind da, so als Stichwort. Ne? Jeder hat die Hymne vielleicht noch so ein bisschen im Ohr. Wobei ich nicht weiß, ob es die Maskottchen, habe ich jetzt auch schon eine längere Zeit nicht mehr gesehen beim VfL. Ne?
Genau, die wird es auch nicht mehr geben. Also da hat sich der VfL dazu entschlossen, aus zwei Maskottchen ein Maskottchen zu machen. Allerdings ist noch nicht entschieden, was das werden soll, oder zumindest ist es bis zu mir noch nicht durchgedrungen. Mhm. Und spätestens, wenn wir dann wieder durch den Innenraum dürfen, sollte dieses Thema vielleicht auch dann endgültig entschieden sein.
Das ist auch ein Thema. Ich meine, Li und La werden einfach wegrationalisiert. Das ist natürlich ein Hammer. Ein
Skandal, ne, Stefan?
Aber es wird dann eingeben und ja gut, da kann man natürlich auch ein schönes Thema draus machen, ne? Ein Namenswettbewerb. Oder ist da schon irgendwas?
Also bis zu mir hat es sich noch nicht drum gesprochen. Bislang ist da noch alles offen und ich sag mal, Vorschläge aus der Community sind natürlich gern gesehen und das wird dann irgendwann bekannt gegeben werden.
Ja, vielleicht ja auch nochmal mit einem neuen Lied, weil das alte ja schon cool war. Also das ist ja auch gerade gesagt so, das war glaube ich echt für die Kinder so identitätsstiftend auch so. Ne? Also da ist eine schon eine Aufgabe, dass man das wieder so hinbekommt.
Genau, sehe ich auch so. Es muss ja ein neues Lied auch entstehen, da das alte Lied ja dann auch nicht mehr passt.
Ja, außer man nennt das irgendwie Lila, aber das wäre ja dann irgendwie, vielleicht ist das der Kompromiss, wer weiß, mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, dann genau, die Stadionrunde muss momentan leider ausfallen, hoffen wir mal, dass wir die Pandemie dann auch möglichst bald hinter uns lassen können, dass die halt dann auch wieder geht und dann geht's auf die Plätze wahrscheinlich, ne?
Genau, dann geht's auf die Tribüne, das ist dann meistens so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, dass wir dann die Plätze einnehmen. Und auf der Tribüne selber werden wir dann auch vom VfL verpflegt. Das heißt, dort gibt es Essen, dort gibt es zu trinken. Aktuell ist es so, dass es quasi eine Brezel und eine Capri-Sonne gibt für jedes Kind. Vor Corona war es so, dass so eine Person mit Bauchladen letztendlich auf die Tribüne kam. Da war die Auswahl dann noch mal etwas größer. Da war der Vorteil oder da konnte man mit Bargeld bezahlen, das geht ja aktuell nicht. Und das ist der Grund, warum wir jetzt diese Tüten verteilen an die Kinder und die auf jeden Fall dann nicht verdursten und nicht verhungern. Denn man muss ja auch sehen, wenn wir samstags nachmittags spielen, stehen wir immer auch in der prallen Sonne. Dementsprechend muss da ja auch, was das Getränk angeht, da vorgesorgt werden.
Mhm. Anschlusszeiten sind ein Thema, oder? Das fällt mir gerade ein. Also ich überlege jetzt gerade, DFB-Pokal, Freiburg war, meine ich, 2045. Die Kinder sind 5 bis 12, glaube ich. Oder,
richtig.
Ne? Kommen dann überhaupt 5-Jährige bei so späten Spielen? Oder ist es dann eher so, dass sich es dann halt ein bisschen alterstechnisch nach oben verschiebt? Oder wie regelt sich das?
In den Ferienzeiten kommen dann schon Kinder. Allerdings kann es auch schon mal bei Abendspielen sein, dass kein Ticket verkauft wurde und somit dann auch an dem Abend keine Kindertribüne stattfindet.
Das bei den Abendspielen, aber ansonsten ist die Nachfrage, glaube ich, sehr, sehr gut. Oder wie läuft das so? Ich kann mir ja für die Kindertribüne ganz normal über den Online-Shop Tickets besorgen oder wie ist das Prozedere?
Genau, über den Online-Shop oder natürlich im Fanshop direkt kann ich Tickets für 7 € erwerben. Und das wird sehr gut angenommen. Und wir sehen halt auch immer wieder, was uns sehr freut, neue Gäste, neue Kinder, die dann zum ersten Mal auf der Kindertribüne sind. Und das sind ja im Grunde genommen die Fans der Ostkurve von morgen.
Mhm,
und
klar. Das
ist das, was wir wollen.
Erkennt man dann vielleicht schon den ein oder anderen potenziellen Capo? Also wie sind die Kinder da so drauf? Haben die eher große Augen oder gibt es dann auch welche, die direkt anfangen mitzuschreien, die Lieder zu singen? Beides wahrscheinlich, ne?
Beides. Da gibt es vielleicht auch ein gutes Beispiel. Da ich ja schon seit 2008 jetzt dabei bin, sehe ich halt schon die ersten Jugendlichen ja jetzt mittlerweile, die dann nicht mehr bei uns stehen, sondern in der Ost und dort richtig Gas geben.
Hm.
Die ehemals dann bei uns auf der Kindertribüne waren.
Ja, auch nochmal eine Geschichte.
Stimmt, auf jeden Fall.
Von der Kindertribüne auf die Ost. Ne?
Mhm.
Darf ich nochmal eben den Schlenker zu Li und La. Tommy, was sagst du denn dazu, dass Li und La jetzt einfach nicht mehr da sind? Und was könntest du dir als Maskott, du bist ja nun auch in der Werbebranche aktiv, was könntest du dir denn so als neues Maskottchen vorstellen?
Ja gut, wenn das jetzt so leicht aus dem Ärmel zu schütteln wäre, dann hätte es der VfL vielleicht auch schon getan. Muss man sich vielleicht wirklich den Kopf ein bisschen machen. Die Farben sollten wahrscheinlich schon in irgendeiner Form da wieder vorkommen, vielleicht auch im Namen, ich weiß nicht. Bisschen schade ist es, das stimmt, was Benni auch sagte, das Lied, vielleicht kann man die Melodie zumindest mitnehmen oder Teile der Texte. Das wäre schön. Ich weiß allerdings auch, dass die Kostüme unheimlich schwer zu tragen waren. Also dieser Riesenkopf da oben auf den Schultern.
Ja.
Und ich glaube, da waren auch nicht immer die härtesten Männer drin, sondern teilweise auch zarte Frauen. Und die haben schon, glaube ich, alle Viertelstunde spätestens mussten sie das Ding mal wieder schnell ausziehen. Und von daher ist das ein Stück weit nachvollziehbar, dass man da sich doch neue Wege ausdenkt.
Ja, da ist Abnutzung, glaube ich, einfach von dem Material einfach ein Thema gewesen, ne? Was ich mal gehört habe, dass wenn es jetzt seit 2007 im Einsatz war und schwer und dann im Sommer schwitzte da drin, ich glaube, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn das jetzt nicht mehr so ganz regelmäßig angezogen werden muss, zumindest die Originalkostüme.
Genau. Auch ein Thema war, glaube ich, immer der Transport. Also wenn man dann irgendwo anders hätte auftreten sollen, mal eben, Mensch, schick doch mal die Maskottchen, da brauchst du ja gleich einen ganzen LKW, um diese zwei Riesenköpfchen damit rüberzufahren. Also ich glaube, das kann auch Vorteile haben. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Ist ein Thema. Also ich komme ja aus Walnors und da sind Walli und Horst auch ähnlich abserviert worden. Das will ich nur noch mal feststellen. Aber
wir empfehlen an dieser Stelle einfach auf der NOZ-Homepage in die Suche einzugeben, Walli und Horst.
Genau.
Und dann die legendären Artikel, man kann es echt nicht anders sagen, die legendären Artikel der Kollegin Sandra Dorn zu lesen. Wer es noch nicht gemacht hat, wirklich ein Must-Read. Das kann man nicht anders sagen.
Gut, aber ich will das Thema jetzt nicht überstrapazieren, Benni. Entschuldigung.
Kein Problem. 2007 das erste Spiel mit der Kindertribüne. 2:1 gegen den SC Freiburg. Also damals ein relativ legendärer Sieg. Tommy, hast du Erinnerungen an das Spiel?
Da habe ich schon Erinnerungen dran. Ja, genau. Das war unser erstes Spiel in der zweiten Liga nach dem Aufstieg. Und wir waren eigentlich der klare Underdog. Freiburg hatte eine vernünftige, starke Truppe, aber wir an dem Tag eine noch bessere, also zumindest das Kollektiv, das wollte unbedingt. Und ich habe da sehr, sehr positive Erinnerungen daran, ja.
Titel danach in der Zeitung vom Kollegen Pistorius, der auch nicht so komplett unbeteiligt gewesen sein soll, wenn man an der Entstehung der Kindertribüne, wenn man den alten Legenden Glauben schenken darf an dieser Stelle. Der Titel war: Mit den Kindern kam das Glück.
Schön, guck mal, das war ehrlich, ja.
Ehrlich.
Kann man nur so stehen lassen.
Sag uns, wie es weitergeht. Die gucken das Spiel. Wären da auch welche unruhig, André, dass sie mal irgendwie so, oder fesselt die das Spiel und das ganze Ereignis so, dass man sich eigentlich gar nicht so viel um die kümmern muss?
Also in seltenen Fällen ist es schon so, dass gefragt wird, wie lange dauert das Spiel denn noch? Wann geht's nach Hause? Und dann sind vielleicht auch erst 20 Minuten gespielt. Das kommt schon in seltenen Fällen vor. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass es sowohl die Kinder als auch uns als Betreuer natürlich fesselt, das Spiel.
Okay. Ich fand es ganz spannend, weil ich so ein bisschen so auf der VfL-Homepage mal so ein bisschen so durchgelesen habe, auch um ein bisschen so Infos zu kriegen vorab schon, wie das alles läuft. Ihr schreibt da ganz klar, es gibt keine Sonderwünsche, ne? Also wenn ihr eure Kinder zu uns bringt, dann sind die da. Ich meine, klar, Notfall-Handynummer ist immer, ist logisch, das ist ja kein Problem. Ja. Aber es gibt nicht irgend sowas wie, ja komm, wir treffen uns mal in der Halbzeit dann und mit dem Kind an der Bierbude oder irgendwie an der Würstchenbude oder so, sondern die sind dann schon für das ganze Spiel bei euch.
Genau, die sind für das ganze Spiel bei uns, hat auch den Grund, dass wir natürlich eine Aufsichtspflicht haben und wir können jetzt nicht 5, 6 verschiedene Extrawünsche dort an der Stelle erfüllen, weil es bleibt ja auch nicht bei einem Wunsch dann, wenn wir es dann in einem Fall zulassen würden.
Okay, gut, und dann Schlusspfiff. Oft ist ja dann oft noch so, dass die Spieler halt eine Runde machen. Ist es dann schwierig, den Laden so ein bisschen zusammenzuhalten? Weil da könnte ich mir dann vorstellen, die ersten wollen vielleicht dann schon raus und die anderen wollen noch irgendwie drinbleiben und gucken. Da muss ja einer von euch dann auch ganz klar die Ansagen machen wahrscheinlich, wie es läuft.
Genau, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Als die Kindertribüne auf der West war, waren die Spieler deutlich früher zum Abklatschen da. An dem jetzigen Standort sind die Spieler halt erst kurz, bevor sie in die Kabine gehen, dort. Und das ist dann doch schon oft zu lange, sodass wir dann in den meisten Fällen direkt nach Abpfiff die Chance nutzen, auch vor der großen Menge letztendlich sicher dann zu den Eltern zu gehen.
Das Stadion zu verlassen. Ihr seid jetzt, um es nochmal genau zu sagen, quasi fast beim Affenfelsen, ne? Also in der Nordostecke des Stadions dann auch.
Richtig, genau. Also es ist noch die Nordtribüne, aber direkt anschließend ist der Affenfelsen, wo natürlich auch die gute Stimmung dann rüberschwappt.
Ja. Und dieser Umzug, der ist im Oktober 2018 passiert, das stimmt.
Das
ne?
ist korrekt, ja.
Was waren damals nochmal die Gründe, warum von West nach Nordost?
zwei Gründe, also wir, oder hauptsächlich ein Grund, dass wir die damals 200 Plätze, die es auf der West gab, einfach nicht mehr bei vielen Spielen füllen konnten in Gänze. Mhm. Und da haben wir uns dann für den Weg entschieden, dass wir gesagt haben, 50 kriegen wir auf jeden Fall immer. Und deswegen der Umzug, um auch mehr Kapazität für andere Zuschauer auf der Westtribüne zu schaffen.
Mhm. Okay. Mhm.
Verpflegung kann mitgegeben werden, lese ich hier noch. Getränke nur in Tetrapacks und halt was zu essen. Das ist also wie, als würde man das Kind in den Kindergarten schicken und ja, dort eben auch Verpflegung mitgeben.
Genau, wir achten halt nur, dass keine Glasflaschen mit reingenommen werden. Einfach, damit es nicht der Fall eintritt, dass als Wurfgeschoss oder dergleichen irgendwo dann nachher auf dem Spielfeld zu finden ist.
Okay. Tommy, André redet gerade so ernsthaft, aber du kennst ihn auch vom Fußballplatz, richtig? Habe ich da nicht was gehört in diese Richtung, dass ihr auch schon mal zusammen auf dem Feld standet?
Ja, genau. Schon ein paar Mal haben wir uns bei der VfL-Traditionsmannschaft zusammen gegen andere duelliert. Und genau, spätestens da haben wir uns dann wieder getroffen.
Und was kann er? Wo spielt er da?
Da war er meistens im Tor. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er im Feld auch Qualitäten hat, aber im Tor waren wir immer sehr dankbar, wenn wir da jemanden hatten, der uns ab und zu nochmal einen rausgefischt hat.
Also ich bin leider ein Fußballspieler, der wirklich am Ball wenig kann, muss ich an der Stelle auch sagen, und deshalb gehöre ich ins Tor. Das mache ich aber gerne oder habe ich gerne gemacht. Ich habe es ja mittlerweile an den Nagel gehangen und habe mich der Schiedsrichterei gewidmet. Mhm. Und ja, das hat mir immer Spaß gemacht, gerade mit so alten Recken dann gegen den Ball zu treten, und das war riesig.
Mhm. Schiedsrichter jetzt, glaube ich, das erste Spiel, glaube ich, sogar bei der VfL U15 an der Linie, oder? Oder eins der ersten Spiele?
Genau, das müsste im April diesen Jahres gewesen sein. Die U15, das ist richtig. Der Gegner fällt mir jetzt allerdings auch gar nicht mehr ein.
Iserlohn, meine ich, habe ich vorhin gelesen.
Genau, richtig, ja.
Genau, Iserlohn irgendwie 46-49 oder wie dieser komische Verein heißt.
Genau.
Skandalen 3-5, konntest du da nicht ein besseres Ergebnis irgendwie rausholen für den Lieblingsverein?
Nein, konnte ich nicht. Bin ja unparteiischer und demzufolge, ich denke, es war ein Testspiel, und da denke ich, können beide Seiten auch mit leben. Und ich habe mich halt auch bei der Schiedsrichterei auf das Assistententum spezialisiert, um halt entsprechend auch ja, dort, ähnlich wie in der Bundesliga, ja, mich spitz zu positionieren.
Mhm. Mit bekannten Namen schon in der Szene unterwegs gewesen, Fabian Kamper, Florian Hottfelter, das sind die zwei, die mir jetzt so direkt untergekommen
genau.
sind. Warum hast du das gemacht? Also was ist die Motivation, Schiedsrichter zu werden?
Die Motivation bei mir, Schiedsrichter zu werden, ist im Grunde genommen, wenn ich im Stadion sitze, den Schiedsrichter auf dem Platz besser zu verstehen, seine Entscheidungen nachvollziehen zu können, weil in jüngeren Jahren war ich doch der Fan, der schon das ein oder andere böse Wort dann auch mal gegen Schiedsrichter gerichtet hat, und ich bin einfach ruhiger geworden und möchte einfach besser verstehen, warum jetzt die Entscheidung und warum keine andere.
Mhm. Fragen da die Kinder auch manchmal? Also ist ja mittlerweile echt, gut, zweite Liga war ja noch komplizierter, bloß da waren wenig Zuschauer da leider wegen Corona mit dem Videobeweis dann auch, aber auch so sind die Regeln ja teilweise nicht immer intuitiv sofort zu verstehen, wenn es dann vielleicht auch mal länger dauert. Kommen dann Fragen und ihr müsst auch echt so ein bisschen moderieren, was da abgeht?
Genau, also das kommt schon vor, und die Kinder wissen dann teilweise auch schon, wen sie fragen können oder sollen, und ja, auch das macht Spaß, dann letztendlich da Licht ins Dunkel zu bringen.
Eine Frage noch, eben Torwart auch aktiv, welcher Verein war das?
Es waren mehrere Vereine, oh. Unter anderem Sportfreunde Lotte, VfL Osnabrück, dann FC RB Ramsche, TuS Haste, ui, Sportfreunde Lechtingen.
Ach, Sportfreunde Lechtingen auch, aha.
Genau.
da hört auch Stefan auf als...
Bin ja Mitglied da, ja.
Du wirst Tischtennis Vize-Weltmeister, glaube ich, ne? Wenn
Gemeindemeister, ja.
Ja, mhm. Genau.
Und nicht zu vergessen, FC Schwarz-Weiß-Kalk-Riese.
Ah ja.
Das waren die Stationen, die ich durchlaufen
habe. Ah ja, einige Vereine. Thema Schiedsrichter, Tommy, hast du da für uns gerade mal noch so eine schöne Anekdote aus deiner aktiven Zeit auf Lager, wo du mit einem Schiedsrichter aneinander geraten bist?
Das finde ich eigentlich nie, sofern sie für mich gepfiffen haben.
Ja, siehst du.
Ja, ich war ja schon immer ein Spieler, der ein Stück weit an der Grenze sich aufgehalten hat. Ne? Also immer so ein Stück weit versucht, vielleicht ein bisschen zu provozieren. Ich hoffe, dass ich meist nicht allzu unfair war. Sicherlich war ich auch dem Boden hin und wieder mal recht nah. Ja. Aber ja, allgemein habe ich es eigentlich immer dann doch ganz gut hingekriegt, mit dem Schiri auch eine Ebene zu haben, dass man sich trotzdem normal unterhalten hat. Klar, manchmal gab es auch nicht, aber in der Regel kam ich eigentlich doch ganz gut immer mit den Damen und Herren zurecht. Und das hat sich dann sogar auch danach, als ich nochmal im Teammanagement war und vorher die Schiedsrichter immer mal begrüßt hat oder so, hatte ich eigentlich schon immer das Gefühl, dass ich da tendenziell willkommen bin und dass man sich dann, da hat man kurz geschnackt und das war eigentlich, ja, war völlig in Ordnung. Und von daher muss immer gucken, dass man, ja, den Respekt ein Stück weit, vor allem mit dem Schiedsrichter, also da würde ich sowieso nicht nur an mich damals, sondern überhaupt dran appellieren, dass man da vielleicht wirklich nochmal was rangeht, dass die Unparteiischen einfach ähnlich wie im Handball oder in fast allen anderen Sportarten ein Stück weit unangetastet bleiben. Also das hat sich im Fußball schon extremst entwickelt, dass man nahezu alles gegenüber dem Schiedsrichter sich erlauben darf und der Schiedsrichter immer noch der Dumme ist. Es ist schon hart, wenn man da wirklich ja, als Unparteiischer aufläuft.
Das ist tatsächlich auch für eine Regeländerung mal eine Anregung, glaube ich. Ne? Also beim Handball ist es ja schon krass, wenn da einer irgendwie pöbelt, weil der Schiri irgendwas macht, dann ist halt direkt irgendwie Karte Zeitstrafe und ja, beim Fußball stürmen halt irgendwie 5 Leute 30 Kilometer dahin, weil der pfeift. Das ist schon echt ein Unterschied. Ne?
Definitiv, ja. Auch sowas wie Ball liegen lassen oder was weiß ich. Beim Handball muss das Ding sofort runter und dann läuft es im Sprint zurück. Da kannst du dich noch so ärgern, das ist ja auch okay. Das kann man ja auch im Fußball weiterhin, aber ja, würde ein langer Weg werden, aber vielleicht kann man drüber nachdenken, weil es geht nicht zwingend in die richtige Richtung.
Selber irgendwie mal das an der Pfeife ausprobieren war aber für dich nie eine Option oder doch? Oder hast du schon mal? Oder musst du es vielleicht sogar manchmal, wenn irgendwie nur der Mann ist und der absolute Experte gefragt ist?
Nein, also tatsächlich habe ich jetzt nie ernsthaft drüber nachgedacht, mal eine Schiedsrichterkarriere anzustreben, aber ich habe es ja fast tagtäglich bei meinen Kindertagen, Camps oder genau, wie auch immer, da muss ich ja auch hin, also ich versuche möglichst wenig einzugreifen, weil die Kinder das viel besser können als wir Erwachsenen, aber wenn ich dann doch mal pfeife, dann merke ich schon, dass 5 von denen finden es gut und die anderen 5 finden es scheiße. Also das ist ganz genauso wie auf dem großen Feld.
Deswegen war es für dich bestimmt jetzt auch so ein bisschen, als Andrea erzählt hat, so ein bisschen so wiedererkennungswert, ne? Irgendwie, was die so machen dann, wenn so Fußball ist und die Kinder sind dabei und wie man sich dann kümmern muss, um auch so eine Gruppe zusammenzuhalten. Also ich stelle mir das echt gar nicht so einfach vor.
Ja, absolut. Das ist immer ein bisschen altersabhängig, aber natürlich, da muss man, vom Spiel sieht man manchmal vielleicht an anderer Stelle gar nicht ganz so viel. Wobei die meisten sitzen da ja jetzt und dann aber man achtet doch auf viel mehr als dann eben nur aufs Fußballspiel.
Hey, Tommy, da muss ich dich korrigieren. Also das ist weiterhin eine Stehplatztribüne.
Ah, okay, gut. Dann, ich dachte, dass die da drüben sogar jetzt sitzen, aber okay, dann so genau kam ich da noch nicht hin.
Das ist ganz gut so, dann glaube ich auch. Also nur so kann man ja auch die potenziellen Ost-Talente, Potenzialkinder erkennen, ne? Dass sie dann da auch gleich mal am Start sind. Aber André, wie ist das denn? Also kommt das vor, dass du irgendwie eine entscheidende Szene verpasst, weil halt irgendwie gerade ein bisschen Orga-Bedarf ist mit den Kiddies und dann sprichst du nach dem Spiel mit irgendeinem anderen, der halt auf der Ost oder auf der Süd war und du musst dann so sagen, yo, eigentlich habe ich gar keinen Plan, was da passiert ist, weil ich das halt nicht mitgekriegt.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!